Das Wort Gottes ist die Basis dessen, was wir hier glauben und was wir hier leben. Was für ein großartiger Tag, es ist ja schon gesagt worden. Ich freue mich so mit euch, Annette, Fion, Marius, Petra, Svetlana. Ich kann mich noch erinnern an den Tag, als ich getauft wurde. Und ich denke, das geht so manchen, die heute hier sind, dass sie sich auch erinnern an diesen Tag in ihrem eigenen Leben, was einfach ein ganz, ganz großartiger Tag ist. Euren Weg so ein Stück weit mitzuverfolgen, das war schon spannend. Und dass ihr nun bereit seid, heute euch taufen zu lassen, das berührt mich. Und das berührt Jesus. Wir schauen in das Wort Gottes. Die Kraft des Kreuzes, hier ist eine kleine 2, das bedeutet, es gab vor einigen Wochen schon eine Predigt, die hieß auch die Kraft des Kreuzes, aber wer die nicht gehört hat, das ist gar kein Problem, man kann auch diese Predigt so verstehen. Das steht dann auch für sich. Und ich habe einen Text ausgesucht von dem Apostel Paulus, den er an die Gemeinde in Kolosser geschrieben hat. Der ist nicht so ganz einfach, aber es geht mir um einen ganz wichtigen Aspekt heute bei der Taufe. So, wir lesen Kolosser 2, Vers 11 und 12. Verbunden mit ihm, schreibt er, also mit Jesus, seid ihr, also die Mitglieder der Gemeinde in Kolosse, auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. So, hier passt alles zusammen. Die Auferweckung Jesu, das ist, was wir an Ostern feiern, an diesem Tag. Christus ging diesen schweren Weg, Karfreitag, hinein in die Dunkelheit, im Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Er wurde gekreuzigt, er wurde ins Grab gelegt. Er hatte seinen Geist aufgegeben am Kreuz, er hatte seinem Vater völlig vertraut, dass das passiert, was vorher versprochen wurde, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Es war nicht in seiner Hand, er hat komplett losgelassen. Und dann wurde er von den Toten auferweckt am Ostertag, an diesem ganz, ganz großen Fest, an dieser ganz großen Bedeutung für uns und für die Menschheit. Vielleicht der wichtigste Tag der Menschheit, wobei natürlich bestimmte Ereignisse zusammenhängen. Ein Tag alleine geht dann nicht, aber das war der Durchbruch. Also diesen Text mal so jetzt von hinten her betrachtet. Christus wurde von den Toten auferweckt. Was hat das denn mit uns zu tun? Hier ist in Vers 11 davon die Rede, dass es eine Beschneidung gibt. Nun, ich will keinen theologischen Vortrag halten, aber hier erinnert Paulus natürlich an die Beschneidung, die Gott im Alten Testament eingesetzt hatte, dass die Jungs, die geboren waren am 8. Tage, nebenbei gesagt, bester Zeitpunkt für beste Wundheilung, beschnitten wurden. Und der Hintergrund dessen war weniger eine hygienische Sache, sondern ein Zeichen des Bundes mit Gott. Gott hat ein Zeichen eingesetzt im Alten Testament schon, dass die Menschen, die sagen, ja, ich will an diesen Gott glauben, ich glaube an diesen Gott, ich entscheide mich auch dafür, denn er hat sich mir gezeigt, er hat sich mir offenbart. Und das war das Zeichen. Ein Zeichen, an das man sehen konnte, an das man sich erinnern konnte, das ein Leben lang da war. Und Paulus verknüpft es hier mit dem Gedanken der Taufe. Und er sagt, okay, diese Beschneidung übrigens ist ab sofort nicht nur für Jungs, sie ist für Männer und Frauen, aber es ist eine geistliche Beschneidung, ganz, ganz wichtig, denn das Thema Beschneidung von Mädchen ist ein ganz, ganz trauriges, da gehe ich jetzt nicht weiter ein, das ist was ganz Schwieriges, aber es geht um eine Beschneidung des Herzens. Okay, was ist das jetzt? Operation? Ja, aber eine geistliche. Es ist ein Zeichen des Bundes mit Gott. Man kann mit Gott einen Bund schließen. Gott selbst lädt dazu ein. Und da wir einen freien Willen haben, fragt er eben auch uns, willst du das? Es geht eben nicht einfach nur so. Klar, als Kind kann man vielleicht die Chance haben, im Glauben aufzuwachsen durch gläubige Eltern. Das ist gut. Durch den Kontakt zur Kirche, das ist gut. Aber irgendwann spitzt sich die Sache zu und dann will Gott von jedem persönlich, vom Einzelnen wissen, willst du das auch? Denn ich zwinge dich nicht in die Beziehung mit mir. Ich zwinge dich nicht zu dem Bund mit mir. Ich habe alles vorbereitet. Ich liebe dich. Ich will dich haben. Ich will einen Bund mit dir. Ich will eine tiefe Beziehung mit dir, die auf gegenseitiger Liebe basiert, wenngleich Gottes Liebe immer ungleich größer ist als unsere. Aber unsere ist gefragt. Und hier geht es also darum, dass wir durch Christus die Möglichkeit haben, unsere alte, unsere schlechte Natur, unsere widerspenstige, unsere hartherzige, unsere neidische, unsere geizige Natur, dass wir sie abgeben dürfen, dass wir Gott bitten dürfen, verändere mich, mach mich zu einem Menschen, der dir gefällt. Und das Gute aber ist, dass wir nicht erst zu so einem Menschen werden müssen aus eigener Kraft, sondern dass Christus sagt, ich habe das für euch vorbereitet, ich habe den Weg gebahnt, lernt von mir und dann werde ich das in euch, an euch machen, wenn ihr denn das auch wollt, wenn ihr dazu Ja sagt, wenn ihr euch darauf einlasst. Nun, die fünf, die sich heute taufen lassen, haben sich darauf eingelassen. Sie sind schon auf diesem Weg unterwegs. Ja, noch nicht fertig, noch nicht vollkommen, übrigens wie niemand hier im Raum. Wir sind alle noch auf dem Weg, wir haben immer noch zu lernen. Aber hier hat Christus etwas bereitet, einen Weg, den wir dann mit ihm zusammengehen können. Und die Taufe ist eben das, was wir heute hier feiern. Und durch die Taufe, das ist ein Symbol, so wie man in der Taufe völlig hineingetaucht wird in das Wasser, so wird man völlig hineingetaucht in den Tod, den Jesus gestorben ist. Es ist ein sehr geistliches Geschehen, aber ein reales. Viele könnten bezeugen, dass sie sagen, ja, ich kann es dir nicht ganz genau erklären, aber es funktioniert. Diese Verbindung mit Christus, hineingetaucht, völlig unter das Wasser. Es ist ein Bild der Beerdigung. Und dann, Gott sei Dank, ziemlich schnell Auferweckung, Auferstehung, wieder hoch. Und die Verbindung mit Christus ist dokumentiert dadurch und gefestigt, ein Meilenstein des Glaubens, an den man sich immer dann auch zurückerinnern kann. Vieles, was wir so im Glauben mit Gott erleben, das datieren wir nicht. Aber Gott wollte, dass wir etwas haben in unserem Glaubensweg, das auch datierbar ist, mit einem konkreten Ort verbunden. So in Zeiten der Anfechtung, der Versuchung, des Zweifels, den jeder Christ irgendwann irgendwie erlebt, mehr oder weniger intensiv, dann kann ich sagen, aber ich bin getauft. Das wollte ich, dafür habe ich mich entschieden. Ich war bei vollem Bewusstsein. Nein, ich war nicht unter Drogen, ich war nicht in Trance. Ich wurde nicht gezwungen. Ich habe es nicht einfach nur wegen anderen Menschen gemacht. Ich habe es selber entschieden. Ich wollte das, weil ich Christus kenne. Und weil ich mit ihm lebe. Und weil ich immer mit ihm leben will. So ist die Taufe ein ganz, ganz starkes Zeichen auch, an das wir uns dann immer erinnern können. Nun, ich habe schon gesagt, es geht um einen Bund. Und was ist der schönste Bund, den wir so auf Erden haben? Es ist der Ehebund. Ja, wenn ein Mann und eine Frau freiwillig sagen, ja, ich will. Dieser Entschluss. Und wie ist das bei einem Ehebund? Nun, heute franzt das manchmal so in die eine und andere Richtung aus. Da ist irgendwie Hauptsache ein großes, teures Fest. Also nichts dagegen, wer es sich leisten kann, ist okay. Aber das ist doch nicht der Kern, oder? Was ist der Kern eines Ehebundes? Es ist der Kern, dass ein Mann und eine Frau freiwillig sagen, ich will dich und ich will mit dir ein Leben lang. Und was ist dabei wichtig? Es ist wichtig, dass das von Herzen kommt. Das ist schon wichtig. Es ist ein bisschen traurig, wenn es nur vernünftig ist. Es ist so wichtig, dass es von Herzen ist. Wobei wir auch wissen, von Herzen, das hat auch Schwankungen, ja? Wenn man dann mal schon eine Zeit lang verheiratet ist. Da gibt es auch Schwankungen, was die Gefühle angeht. Und was hilft dann? Nun, dann hilft es, dass es eben auch eine äußere Geschichte ist, dass auch eine Hochzeit ein Datum hat und dass man es mit vielen zusammen gefeiert hat, vor Zeugen und natürlich vor dem lebendigen Gott. Innen und außen, beides zusammen ist wichtig. Und das gibt Stabilität für einen Ehebund. Und so ist es auch mit Gott, die sich heute taufen lassen. Sie haben schon eine Beziehung zu Jesus. Sie haben ihn schon kennengelernt. Das ist kein Blind Date, das ist nicht eine Arranged Marriage, ja, also eine arrangierte Ehe, ist es nicht. Sondern sie wollen es, weil sie schon die Liebe von Jesus kennengelernt haben, der Bräutigam Jesus, der gesagt hat, ich will euch, ich will dich. Und ihr sagt heute, ja, ich will das auch. Ihr habt das schon gesagt, aber heute wird es wie in einer Hochzeit dokumentiert und festgemacht, vor Gott und vor den Zeugen. Wow. Einmal die nächste Folie, machen einen kleinen Sprung in den Römerbrief, bevor wir zum Kolosser wieder zurückkehren werden. In Römer 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Innen und außen, es muss beides zusammenkommen. Innen und außen, ja, von Herzen, aber auch mit dem Mund bekennen, dass etwas Äußeres, dass andere das hören können. Und euer Bekenntnis werden wir auch hören. Ihr alle werdet euer persönliches Bekenntnis geben und wir werden auch zusammen noch ein Bekenntnis sprechen, weil innen und außen zusammenkommen muss. Beides. So ist es dann gründlich, so ist es tief, so ist es fest. Nun, Jesus, der von den Toten auferstand, und ich muss schon gestehen, wenn man mal das alles ein bisschen beiseite schiebt und einfach nur im Sichtbaren ist, dann ist das schon, dann kann man schon Zweifel kriegen. Wie, was, vor 2000 Jahren starb der Sohn eines Zimmermanns an einem römischen Holzkreuz? Und das ist die Rettung der Welt? Aber es ist die Rettung der Welt. Es bedarf einfach dieses Grundvertrauen, diesen Sprung zu wagen. Und wer ihn wagt, kommt hinein in die Dimension Gottes, in die Dimension Jesu, der real ist, der auch jetzt hier ist, obgleich er unsichtbar ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Warum ist das so wichtig, obwohl es auch kompliziert ist? Am liebsten würde ich ja allen Menschen sagen, schau mal hier, mein Freund, das ist Jesus. Darf ich dir Jesus vorstellen? Guck mal, das ist mein Freund und das ist aber auch der König der ganzen Welt. Und wow, das würde ich am liebsten machen. Aber Gott hat bewusst diese Verborgenheit noch eingebaut, damit niemand gezwungen ist, an ihn zu glauben, sondern sich darauf einlassen kann und eine Vertrauensbeziehung aufbaut und entwickelt zu diesem wunderbaren Jesus, der, als er von den Toten auferstand, damit das Reich Gottes noch mal ganz massiv weiterentwickelt hat. So möchte ich mal sagen, man kann es eigentlich nicht weiterentwickeln, aber Jesus lebte immer im Reich Gottes, auch als er in körperlicher Gestalt war. Weil das Reich Gottes ist das Reich, wo Gott regiert, wo Gott herrscht, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alle Engel und alles. Und Jesus kam, um uns da hinein einzuladen und hineinzunehmen. Wir schauen kurz in die Offenbarung, das Buch der Offenbarung, Kapitel 1. Dieser Brief stammt von Johannes, einer der 12 Jünger. Und richtet sich an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien damals, das waren die ersten Adressaten, aber das richtet sich an alle christlichen Gemeinden heute. Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Und dann ist davon die Rede von dem Vater und von dem Heiligen Geist und von vielen Engeln. Aus Platzgründen habe ich hier Punkte gesetzt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, der als erster von den Toten auferstand. Manche Bibelkenner werden vielleicht sagen, aber warte mal, der Lazarus ist doch auch von den Toten auferstanden, oder? Ja, das stimmt. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Aber Lazarus ist dann wieder gestorben. Der hat einfach noch mal eine Zeit gekriegt hier auf Erden. Jesus ist von den Toten auferstanden und er lebt für immer. Er ist der Erste, er ist der Prototyp. Da kommt das Wort Prototyp her. Er ist der Erste. Der Erste, der von den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Und ich kann mir schon vorstellen, wie man auch an der Stelle große Fragen haben kann. Wie ist das denn mit den Herrschern dieser Welt? Wie ist das denn mit den Kriegen, die wir gerade überall erleben? Wie ist das denn mit all dem Schrecklichen, was auf unserer Erde passiert? Ungerechtigkeiten. Er ist der Herrscher über alle, ja, aber noch nicht. müssen sich nicht alle vor ihm beugen und ihn anerkennen. Es ist noch die Zeit für jeden, sich auf den Weg zu machen, ihn anzuerkennen. Aber er wird, und auch das haben wir in unserem Text jetzt gleich, sichtbar wiederkommen. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich gemacht und zu seinen Priestern, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Wow, was für eine Dimension. Das gilt jetzt schon und es wird, wenn er wiederkommt, völlig sichtbar und offenbar für alle. Wir sind zu seinem Reich gemacht. Okay, was ist sein Reich? Sein Königreich besteht ganz besonders aus Menschen. Wir werden dann in der Ewigkeit sehen, was es auch noch alles ist. Da ist davon die Rede, dass er auch schöne Wohnungen für uns vorbereitet und so weiter. Aber der Kern ist Menschen. Der Kern sind Seelen. Es sind Menschen. Das ist das Königreich Gottes. Deswegen ist auch das Königreich Gottes jetzt schon hier. Jesus ist da, unser König. Und wir, die wir ihn lieben und ihm glauben, wir sind sein Reich. Wir sind das Gebiet, wo wir sagen, ja, du bist mein König. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus König sein darf und wo er herrscht. Und er tut es jetzt schon, indem wir ihm zuhören. Und er ist kein Despot, er ist kein Diktator, er ist so liebevoll. Er ist ja in Liebe diesen Weg gegangen, den tiefsten Weg der Erniedrigung, des Opfers für uns. Was für ein König. Und wir sind schon zu seinem Reich gemacht. Und Priester, okay, wir kennen den Begriff heute hauptsächlich aus der katholischen Kirche. Aber Priester meint Menschen, die unmittelbar in die Gegenwart Gottes gehen können. Kontakt haben zu ihm, Fürbitte tun können, ihn ehren und anbeten. Das bedeutet ursprünglich das Wort Priester. Und vielleicht ein komisches Wort, aber ihr seid auch Priester. In diesem Sinne, ja. Und wir Gläubigen, wir sind Priester in diesem Sinne, um Gott, den Vater von Jesus, zu dienen. Jesus, siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen. Also, unsere Reaktion als Gläubige ist, wir sehen Jesus im Glauben durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir loben ihn, was wir heute auch schon gemacht haben. Indem wir ihn loben, lieben wir ihn. Wir lieben ihn aber nicht nur durch das Singen, auch indem wir andere Menschen lieben, was ihm so sehr gefällt. Wir dienen ihm und wir erwarten ihn. Wir erwarten ihn. So, wenn ich gesagt habe, das ist heute ein bisschen wie eine Hochzeit, so ist es natürlich ein Bild, was auch Grenzen hat. Man könnte auch sagen, es ist ein bisschen wie eine Verlobung. Eine Verlobung, schon ein gegenseitiges Versprechen. Und die gewaltige Hochzeit kommt noch. Die Bibel nennt das die Hochzeit des Lammes, wo die Gemeinde zusammen mit Jesus Hochzeit feiert. Darauf geht das Ende der Welt zu. Darauf steuern wir zu und ich kann jetzt verstehen, dass es für manche nicht leicht zu fassen ist und ich kann von daher nur die Einladung aussprechen, sich damit zu beschäftigen, vielleicht selbst in der Bibel nachzulesen und in diese Richtung zu kommen. Einmal die nächste Folie, wir gehen nochmal zum, ach, das haben wir noch kurz, was, das Reich Gottes besteht aus Menschen und es ist eben nicht ein Gewaltreich, sondern Menschen, die Reich Gottesmäßig leben, hat Jesus in seiner Antrittspredigt, wir nennen sie Bergpredigt, hat er einiges gesagt über welche Herzensqualität haben den Menschen, die sagen, ich gehöre zum Reich Gottes. Und das sind so krass herausfordernde Sätze. Er hat richtig ein starkes Statement gemacht, als er anfing öffentlich zu predigen. Und er hat gesagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel, das Königreich Gottes. Matthäus hat meist Reich der Himmel gesagt, das gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Es ist das Reich Gottes. Für wen ist das? Für die geistlich Armen. Wow. Nicht so easy, oder? Also, der Verstand kann schon im Weg stehen. Wobei Glaube nicht heißt, den Verstand an der Garderobe abhängen, sondern der Verstand darf erneuert werden, erleuchtet werden. Die geistlich Armen. Armen, das bedeutet bedürftig. Ich bin geistlich bedürftig. Ich bin vor Gott und sage, Gott, bitte erklär mir, bitte zeig mir, bitte hilf mir. Ich brauche dich, was wir eben gesungen haben. Ich bin abhängig von dir. Das bedeutet geistliche Armut, dieses Eingeständnis, ich bin klein, du bist groß. Du weißt alles, ich weiß nur ein bisschen. Du kannst alles, ich kann ein bisschen. Und vor allen Dingen das zu verstehen mit deinem Königreich, mit deiner Realität, hilf mir. Das bedeutet es, geistlich arm zu sein. Alle, die sagen, ich weiß sowieso schon besser und ich weiß es sowieso genau, mir muss keiner was erklären, die haben es schwer. Sie kommen nicht ganz rein in die Geschichte vom Reich Gottes. Trauernde werden getröstet. Sanftmütige, sie werden das Land erben. Alles geht hier in dieselbe Richtung. Die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie werden satt werden. Und wie viele Menschen dürsten und hungern nach Gerechtigkeit wegen diesen vielen Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten? Ich will es gar nicht alles ausmalen. Ich glaube, dieser Anstoß reicht schon. Wie viele Menschen leiden auf diesem Planeten unter Ungerechtigkeit? Die Sehnsucht, Gerechtigkeit zu erleben. Klar, manchmal kann man gewisse Dinge tun und helfen und anpacken. Ja, dann sollten wir das auch tun. Aber ganz am Ende der Zeit wird Jesus für Gerechtigkeit sorgen. Und alle, die sich so danach sehnen und alle, die gelitten haben darunter, sie werden getröstet. Ihre Tränen werden abgeputzt. Das steht in der Bibel, sonst würde ich es nicht sagen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wie sieht es oft in dieser Welt aus? Die Barmherzigen kommen nicht so groß raus, oder? Aber Gott sieht das und Gott ehrt das. Und am Ende wird die Barmherzigkeit triumphieren. Die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Die Friedenstiften sind Söhne Gottes. Und die jetzt noch verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben, sie werden auch getröstet werden und sie werden Ehrenplätze bekommen im Himmel, in der Ewigkeit. Wow, Gott wird dafür sorgen. So, ich habe das kurz eingeführt, um kurz so den Spirit, so diese Geisteshaltung, diese innere Verfassung des Reiches Gottes und der Menschen, die im Reich Gottes leben, um das ein Stück weit hier mal herausfordernd in unsere Mitte zu stellen. Da sehen wir, dass wir alle noch sehr auf dem Weg sind, glaube ich, ja. Und das ist ja okay, denn wir verdienen uns ja nichts vor Gott. Wir vertrauen ihm einfach und wir dürfen dann verwandelt werden von ihm und durch ihn. Die nächste Folie bitte. Wie ich sagte, wir kommen nochmal zum Kolosserbrief zurück. Das ist der direkte Anschluss der ersten Folie. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und zwar weit über das biologische Leben hinaus. Die Bibel spricht vom ewigen Leben, was nicht nur das Leben in der Zukunft ist, sondern das göttliche Leben ist. Also das Leben, was Anteil an Gott selbst hat. Lebendig gemacht. Ihr könnt Gottes Stimme hören. Ihr habt eine Hoffnung, die ist übernatürlich. Wow. Ihr wart nämlich tot, geistlich tot, aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Okay, hier haben wir es nochmal, unbeschnitten, nicht im Bund mit Gott, nicht ihm vertrauend, sondern komplett autonom, unabhängig von Gott. Gott lässt das zu, aber er weiß, auf Dauer macht das nicht glücklich und er möchte unser Herz gewinnen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes Gottes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Wow, ich weiß nicht, wer vielleicht einen großen Kredit hat oder wer schon mal Schulden hatte. Wie gut ist das, wenn das abbezahlt ist, oder? Oh, wow. Das ist besser als Weihnachten, oder? Ich meine so vom Gefühl her, Weihnachten kriege ich Geschenke und so. Boah, Kredit ist abgezahlt oder die Schuld ist bezahlt. Oh, ich bin frei. Die Schuld vor Gott ist abbezahlt, wenn wir glauben, dass das die Wahrheit ist und Christus meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Wow. Er hat diesen Schuldschein, quasi, es ist ja bildlich, das ist ja nicht genauso offensichtlich passiert. Also er ist offensichtlich und wirklich gestorben am Kreuz. Aber der Paulus schreibt dir, und jetzt stellt euch mal euren Schuldschein vor, den ihr hattet, euren Riesenkredit, den ihr übrigens eigentlich gar nicht hättet bezahlen können, ans Kreuz genagelt und von daher für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Hier geht es auch nochmal um geistliche Angriffe, um geistliche Mächte, die uns nämlich oft sagen, du bist nicht gut genug, das reicht nicht. Du bist schlecht, du bist zu nichts zu gebrauchen, das wird nichts. All diese Hoffnung zerschmetternden inneren Stimmen, die wir auch manchmal haben. Ich sage nicht, dass das immer der Teufel ist, der da spricht. Es ist natürlich auch vielleicht eine Prägung in unserer Natur, in unserem Wesen, vielleicht durch Eltern, vielleicht durch Lehrer oder durch welche Menschen auch wie immer geprägt. Aber der Teufel legt da nochmal richtig einen drauf und macht Leute verzweifelt und hoffnungslos und ohnmächtig. Bis hin dazu, dass Menschen sich das Leben nehmen. So weit geht das. Aber Christus hat sie zur Schau gestellt in der geistlichen Welt und er hat einen triumphalen Sieg über sie errungen. Er hat sie, auch sie besiegt. Wir wissen, dass auch Jesus selber in starker Anfechtung war, den Weg zum Kreuz zu Ende zu gehen. Aber er ist ihn zu Ende gegangen und er hat triumphiert. Und da können wir dann immer, wenn wir schwach sind, wenn wir Anfechtung haben, wir können sagen, Christus, ich umarme dich irgendwie im Geist. Halt mich fest. Mit dir schwerfe ich das. Und selbst wenn ich mal schwach bin, ich kann dich um Vergebung bitten. Und du wirst mir vergeben, weil das hast du demonstriert am Kreuz. Und du bist auferstanden von den Toten. Und daran habe ich Anteil. Wow. Daran habe ich Anteil. Mit dem bin ich verbunden. Der Heilige Geist nährt das in uns, wenn wir uns ihm öffnen, auf ihn hören. Das Wort Gottes stärkt uns. Und ein letzter Punkt, die Gemeinde Jesu, die Kleingruppe, die Jugendgruppe, die Gemeinde eben stärkt mich auch ganz enorm. Ich sag mal, das geht mir ja genauso. Ja, du bist doch Pastor, du hast doch Theologie studiert, du weißt doch alles. Ja gut, aber ich kenne auch Zeiten der Anfechtung, der schwierigen Gedanken. Und deswegen bedeutet für Gemeinde ja nicht nur, das ist ein Ort meines Dienstes, sondern hier zusammen preise ich mit vielen Leuten zusammen Jesus. Und manchmal ist der Glaube, der neben mir steht, in der Schwester oder dem Bruder, Glaubensschwester, Glaubensbruder, ist vielleicht gerade stärker als meiner. Und dann lasse ich mich davon infizieren, das merken die anderen gar nicht. Aber dann, wow, guck mal, da ist starker Glaube, stark. Ja, das zieht auch mich wieder hoch, macht auch mich wieder stark. Wenn ich gerade unter mir selber leide, was ja auch vorkommt, weil man nicht ganz so ist, wie man sein will. Und dann kommt man wieder in diese Gnade von Jesus, der sagt, das hier, ihr zusammen, geht den Weg bis ans Ende. Amen. Amen, Amen.